Die Krise hat das obere 1% reicher gemacht und die Ungleichheit verstärkt. Die Wirtschaftskrise in den USA hat die Ungleichheit zwischen Arm und Reich weiter verschärft, während der Durchschnittsbürger mit Arbeitslosigkeit, Einkommensverlusten und gekürzten Sozialleistungen zu kämpfen hat, mussten die Spitzenverdiener kaum Einbußen hinnehmen. Ein Grund für die ungleichen Verluste in der Krise sind die unterschiedlichen Arten, wie Menschen ihr Geld anlegen. Einfache und mittlere Haushalte haben ihren Besitz größtenteils in Immobilien investiert, während die Superreichen, das obere 1%, ihr Vermögen verstärkt in Aktien anlegen. Die Aktienmärkte haben sich nach der Krise schnell wieder erholt, während der Immobilienmarkt Verluste in Höhe von 6,5 Billionen US-Dollar einfuhr. Vor allem ärmere Familien haben dadurch einen Großteil ihres Vermögens verloren. So reduzierte sich der Durchschnittsbesitz eines afroamerikanischen Haushalts um 53%, der eines hispanischen um 66%, der eines weißen um 16%. In der Krise gingen mindestens 8,7 Millionen Arbeitsplätze verloren und die Gehälter der Beschäftigten sanken. Demgegenüber verzeichneten die Vorstände und Manager kaum Einkommensverluste. Zudem profitierten überwiegend die Spitzenverdiener vom Aufschwung nach der Krise. 93% des seit der Krise neu geschaffenen Einkommens wanderten in ihre Taschen. Das Durchschnittsgehalt eines CEO beträgt nach wie vor das 250-fache von dem eines Angestellten. In anderen Worten, die Krise hat das obere 1% reicher gemacht und die Ungleichheit verstärkt. Wirtschaftliche Ungleichheit führt zunehmend auch zu politischer Ungleichheit. Mit dem Ziel, ein noch größeres Stück vom ökonomischen Kuchen zu bekommen, vereinnahmt das obere 1% nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das politische System. Der demokratische Grundsatz pro Kopf eine Stimme, one person, one vote, wird von der Devise pro Dollar eine Stimme abgelöst. Der Durchschnittswähler in den USA ist viel wohlhabender als der Durchschnittsbürger. Das ist die Folge einer Reihe von Maßnahmen, die ärmere Bevölkerungsschichten von demokratischen Prozessen ausschließen. In immer mehr Bundesstaaten benötigt man zum Wählen beispielsweise einen offiziellen Ausweis, ein Dokument, das viele Unterprivilegierte in den USA gar nicht haben. Außerdem gibt es zu wenige Wahllokale und unzureichende Wahlinformationen in armen Stadtvierteln. Ein kompliziertes System zur Wählerregistrierung führt dazu, dass jeder vierte wahlberechtigte Amerikaner nicht bei den Wahlbehörden eingetragen ist. Unter vielen Amerikanern entsteht so das Gefühl, das politische System diene nur den Interessen der Wirtschaftselite. Viele Wähler sind desillusioniert und bleiben den Wahlen fern. Bei den letzten Wahlen zum US-Kongress betrug die Beteiligung nur 37,5%, unter jungen Wählern sogar nur 20%. Dadurch wird ein Großteil der Bevölkerung im politischen System nicht repräsentiert. Ein Teufelskreis, der die Entfremdung der Wähler weiter vorantreibt und dem Land schadet. Wähler werden nicht nur anfällig für populistische Parolen und unrealistische Versprechungen, auch international droht Amerika seine Vorbildfunktion als Demokratie einzubüßen. Zusammenfassend kann man sagen, wirtschaftliche Ungleichheit führt zunehmend auch zu politischer Ungleichheit. Das obere 1% manipuliert die öffentliche Meinung mit Hilfe der Medien. Die Medienlandschaft in den USA konzentriert sich auf wenige Konzerne, die allesamt von Superreichen dominiert werden. Viele Medien sind voreingenommen und reproduzieren den Standpunkt der Oberschicht. Das obere 1% verfügt über die Mittel, kritische Medien aufzukaufen und zu kontrollieren. Auch wenn das nicht immer Profit erwirtschaftet, ist es eine lohnende Investition zur langfristigen Absicherung der ökonomischen Position der Wohlhabenden. Das wohl wichtigste Instrument, um kritische Stimmen zu unterdrücken, ist die Regelung zur Wahlwerbung im Fernsehen. Die Zeiten für politische Werbespots müssen teuer gekauft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Politiker mit ausreichenden finanziellen Mitteln die Chance bekommen, ein Massenpublikum zu erreichen. Die Budgets der Politiker kommen durch Wahlspenden zustande, die größtenteils vom oberen 1% stammen. Das obere 1% nutzt seinen privilegierten Zugang zu den Medien, um die Mittelschicht für eine Politik zu gewinnen, die den Reichtum der Oberschicht mehrt. Konkrete Beispiele sind die Abschaffung der Erbschaftssteuer und die Rekapitalisierung der Banken. Diese Maßnahmen kosten den Staat Milliarden und füllen zugleich die Taschen des oberen 1%. Um die Wähler für eine reichenfreundliche Politik zu gewinnen, werden sie mit Propaganda eingelullt. Gebetsmühlenartig werden die Fehler des Staates betont und die Stärken der Marktwirtschaft gepriesen. Das ist erfolgreich. Nur 42% der Amerikaner glauben, dass die Ungleichheit in den letzten 10 Jahren zugenommen hat, obwohl der Anstieg de facto dramatisch war. Woran das liegt? Das obere 1% manipuliert die öffentliche Meinung mit Hilfe der Medien. Rent-Seeking schafft Wohlstand für das obere 1% auf Kosten der Allgemeinheit. Es gibt 2 Wege, reich zu werden. Entweder man schafft neues Vermögen oder man nimmt es sich von anderen. In den USA erzielt das obere 1% seinen Reichtum vor allem auf die zweite Weise. Dabei spielt das sogenannte Rent-Seeking eine zentrale Rolle. Damit wird Einkommen beschrieben, das nicht aus Arbeit, sondern dem Ausnutzen einer Vormachtstellung stammt. Die Superreichen in den USA haben subtile Methoden entwickelt, um sich an der gewöhnlichen Bevölkerung zu bereichern, ohne dass die selbst es bemerkt. Banken und Versicherungen nutzen ihren Informationsvorsprung zum Nachteil der Kunden. Sie verkaufen Wertpapiere, die schon bald wertlos sind, und berechnen überzogene Kreditkartengebühren. Der ganze Finanzsektor geht enorme Risiken ein, unter der Annahme, dass der Staat für die entstehenden Verluste aufkommt. Eine besonders drastische Form des Rent-Seekings ist die, sich an den Armen und schlecht Informierten zu bereichern, so wie es die Banken durch aggressive Kreditverkäufe an sozial Schwache taten. Auch in anderen Wirtschaftsbereichen trifft man auf Rent-Seeking. In zentralen Märkten wie Telekommunikation, PC-Betriebssystemen oder Pharma gibt es Quasi-Monopole. Sie ermöglichen es den Konzernen, enorme Renditen zu erwirtschaften. Millionen Kunden zahlen überteuerte Preise, während die Gewinne aus den Monopolgeschäften in die Taschen einzelner weniger Spitzenverdiener wandern. Rent-Seeking ist deshalb so gefährlich, weil es Gewinne nicht durch höhere Produktivität steigert, sondern durch Umverteilung von bestehendem Vermögen. Das behindert Innovation, führt zu mehr Ungleichheit und schädigt die gesamte Volkswirtschaft. Daher kann man sagen, Rent-Seeking schafft Wohlstand für das obere 1% auf Kosten der Allgemeinheit. Der Strukturwandel in der Wirtschaft führt zur Polarisierung der Einkommen und reduziert die Chancengleichheit. Das obere 1% profitiert doppelt von dem strukturellen Wandel, der sich in den westlichen Gesellschaften vollzieht. Erstens hat der Übergang von der Industrie zur Dienstleistungswirtschaft die Löhne einfacher Arbeiter deutlich gesenkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verhalf das produzierende Gewerbe zwar weiten Teilen der Bevölkerung zu Wohlstand, weil es gut bezahlte Jobs für einfache Arbeiter bot. Im Zuge der Globalisierung geriet dieser Sektor jedoch zunehmend unter Druck. Viele Arbeiter fanden Beschäftigung im wachsenden Dienstleistungsbereich, der deutlich niedrigere Löhne bietet. Während der Einkommenskuchen gleich groß blieb, sanken also die Löhne der breiten Masse. Das obere 1% konnte sich erfolgreich ein größeres Stück vom Kuchen sichern. Zweitens hilft der zunehmende technische Fortschritt dem oberen 1% beim Klassenerhalt. Der technologische Wandel bedeutet eine geringere Nachfrage für ungelernte Arbeiter und setzt die Löhne weiter unter Druck. Die Rezession hat diesen Trend verstärkt. Neu eingestellte Arbeiter in der Automobilindustrie verdienen heute nur mehr 15 statt 28 US-Dollar pro Stunde, wie noch im Jahr 2007. Diese Entwicklung hat die amerikanische Arbeitnehmerschaft polarisiert. Einer immer größer werdenden Zahl an Jobs in Niedriglohnbereichen wie dem Pflegesektor auf der einen Seite stehen einige wenige gut bezahlte Stellen mit hohen Qualifizierungsvoraussetzungen gegenüber. Die Ungleichheit wird durch das amerikanische Bildungssystem verstärkt. Gute Bildung wird zum Schlüssel für gute Löhne, doch nur wenige können sich den Zugang zu den teuren Privatschulen leisten. Absolventen staatlicher Bildungseinrichtungen haben deutlich schlechtere Aufstiegschancen. Allgemein kann man sagen, der Strukturwandel in der Wirtschaft führt zur Polarisierung der Einkommen und reduziert die Chancengleichheit. Schwache Gewerkschaften verstärken die Ungleichheit. Gesellschaftliche Veränderungen, die von der Politik mitgestaltet werden, sind eine wichtige Quelle von Ungleichheit. Der Niedergang der Gewerkschaften ist hierfür symptomatisch. Von 1980 bis 2010 sank die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer von 20% auf 12%. Die Folge ist ein zugespitztes Ungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Durch die Globalisierung hat sich die Verhandlungsposition der Gewerkschaften zusätzlich verschlechtert. Arbeitgeber drohen immer öfter mit der Verlegung von Arbeitsplätzen ins Ausland, sollten die Gewerkschaften ihren Forderungen nicht zustimmen. Konservative Präsidenten wie Ronald Reagan oder George W. Bush haben zur Schwächung der Gewerkschaften beigetragen, indem sie das Streikrecht beschnitten und den Arbeitnehmerschutz ausgehöhlt haben. Noch heute werden Gewerkschaften von Seiten der Republikaner als ineffiziente Bremsklötze diffamiert, die den wirtschaftlichen Aufschwung aufhalten. Doch ohne gute Arbeitnehmervertretung profitieren gewöhnliche Arbeiter und Angestellte nicht vom Wirtschaftswachstum. Seit der weitreichenden Flexibilisierung des Arbeitsmarktes unter Präsident Reagan stagnieren ihre Löhne, während sich die Gehälter des oberen 1% vervielfacht haben. Damit einhergehend stieg die gesellschaftliche Akzeptanz großer Einkommensunterschiede. Bis Mitte der 70er Jahre wurde die Rendite eines Unternehmens viel gerechter zwischen Angestellten und Management aufgeteilt. Manager erhielten im Durchschnitt das 20-fache eines Angestellten. Heute ist es mehr als das 200-fache. Daher kann man sagen, schwache Gewerkschaften verstärken die Ungleichheit. Die Politik fördert Ungleichheit durch Deregulierung und Sozialhilfe für Konzerne. Eine Hauptaufgabe der Politik sollte es sein, die zerstörerischen Kräfte des freien Marktes zu bremsen und auszugleichen, indem den Schwächsten durch staatliche Unterstützungen geholfen wird und die Stärksten durch Regulierungen im Zaum gehalten werden. Das aktuelle politische System in den USA tut das Gegenteil. Statt sozial Schwache zu unterstützen, betreibt der Staat Sozialhilfe für Konzerne. Oft wird Deregulierung als ein wichtiger Antrieb für mehr Wirtschaftswachstum genannt, von dem jeder Bürger profitiert. Tatsächlich füllt Deregulierung vor allem die Taschen des oberen 1%. Für den Rest bedeutet sie mehr Instabilität. Die massive Deregulierung des Finanzsektors in den 80er Jahren beispielsweise führte zu einer Vielzahl von Krisen, deren größte wir in den Jahren 2008 und 2009 erlebten. Die von der Krise betroffene Bevölkerung ist auf sich allein gestellt. Statt in Sozialsysteme zu investieren und mit progressiven Steuersätzen die Reichen stärker zur Kasse zu bitten, verteilt die Politik Steuergeschenke an die großen Firmen der Öl-, Pharma- und Rüstungsindustrie. Sie sind indirekte Subventionen des oberen 1%. Es ist leicht, ein Vermögen zu verdienen, wenn man vom Staat eine Ölquelle für die Hälfte ihres Wertes kauft oder überhöhte Marktpreise in Rechnung stellen kann, wie viele Rüstungskonzerne es tun. Auch im Gesundheitsbereich verschenkt die Politik Milliarden an Konzerne. Eine Klausel im Gesundheitsgesetz verbietet staatlichen Versicherungen das Verhandeln von Medikamentenpreisen, ein jährliches Plus von 50 Milliarden US-Dollar für die Pharmaindustrie. Zusammenfassend kann man sagen, die Politik fördert Ungleichheit durch Deregulierung und Sozialhilfe für Konzerne. Der Rechtsstaat beschützt die Reichen vor den Armen, statt umgekehrt. Gesetze und Regulierungen sowie deren Vollzug sind so gestaltet, dass sie die Interessen des oberen 1% wahren. Statt Gerechtigkeit für alle bietet das Gerichtssystem der USA Gerechtigkeit nur für Reiche. Das Rechtsstaatsprinzip besagt zwar, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und die Unschuldsvermutung gilt, bis das Gegenteil erwiesen ist, jedoch hat das obere 1% dieses Prinzip mit Hilfe seiner ökonomischen Kraft in sein Gegenteil verkehrt. Nicht durch Bestechung einzelner Richter, sondern durch groß angelegtes Lobbying für passende Gesetze. Betreiber von Kernkraftwerken und Ölbohrinseln sind zum Beispiel davon ausgenommen, für die vollen Kosten im Fall einer Umweltkatastrophe zu haften. Die Ölpest im Golf von Mexiko im Jahr 2010 hat dies verdeutlicht. Die von BP zur Verfügung gestellten 20 Milliarden US-Dollar an Entschädigung decken nur einen Bruchteil der verursachten Schäden ab. Bis März 2012 wurde erst ein Drittel dieses Betrags an die Betroffenen ausgezahlt. Angesichts teurer und langer Prozesse sind Geschädigte im Rechtsstreit mit Konzernen fast immer im Nachteil oder lassen sich mit niedrigen Entschädigungen abspeisen. Selbst staatliche Akteure gehen auf solche Vereinbarungen ein, mit der Folge, dass die Unternehmen selbst bei fahrlässigem Handeln Gewinne erwirtschaften. In der Immobilienkrise mussten beispielsweise Schuldner nachweisen, dass sie ihre Kredite pünktlich bedient hatten und nicht umgekehrt. Eidesstattliche Erklärungen der Banken reichten aus, um eine Zwangsräumung zu erwirken. Als sich diese in hunderten Fällen als unrechtmäßig erwiesen, mussten die Betroffenen im Nachhinein individuell um ihr Recht kämpfen. Das Rechtssystem der USA schafft Anreize für Fehlverhalten. Die Profite aus Betrug und illegalen Praktiken wandern in die Taschen der Vorstände und Manager, während die Kosten der Schadensbegrenzung von Aktionären und Steuerzahlern getragen werden. Denn der Rechtsstaat beschützt die Reichen vor den Armen, statt umgekehrt. Eine andere Politik könnte die Ungleichheit reduzieren. Die Politik der letzten Jahrzehnte ist für die große und weiter wachsende Ungleichheit verantwortlich. Eine neue, andere Politik könnte diesen Trend umkehren und mit einer Reihe von Maßnahmen für eine gerechtere Verteilung des Reichtums sorgen. Der dringlichste Handlungsbedarf besteht im Wohnungsmarkt. Reformen des Insolvenzrechts und Schuldenerlasse für strauchelnde Hausbesitzer könnten Familien, ähnlich wie heute schon Firmen, einen Neuanfang ermöglichen. Die Regierung hat einen größeren Spielraum als jemals zuvor, denn durch die Bankenrettung ist ein Großteil der faulen Wohnungskredite in öffentlichem Besitz. Im politischen System braucht es Reformen, welche die Abhängigkeit der Politiker von Großspendern reduzieren und zu einer höheren Wahlbeteiligung führen. Private TV-Sender müssen die Sendeplätze für politische Werbung kostenlos zur Verfügung stellen. Die Einführung einer allgemeinen Wahlpflicht könnte, wie in Australien, die Wahlbeteiligung auf über 90% erhöhen. Um Arbeitsplätze zu schaffen, muss der Staat viel stärker in Infrastruktur, Bildung und Technologie investieren. Finanzieren ließe sich ein solches Konjunkturprogramm durch neue Steuern auf Kapitalerträge, Finanztransaktionen und einen höheren Spitzensteuersatz. Das Streichen von Steuerschlupflöchern und das Einstellen von Subventionszahlungen an Öl-, Pharma- und Rüstungskonzerne würden helfen, die Staatskassen zu sanieren. Am Ende dieser Reform könnten eine effizientere und produktivere Wirtschaft sowie eine gerechtere Gesellschaft mit gleichen Chancen für alle stehen. Daher, eine andere Politik könnte die Ungleichheit reduzieren. Das waren 9 Blinks zu Der Preis der Ungleichheit. Die Kurzfassung in 3 Sätzen. Das derzeitige politische und wirtschaftliche System der USA bereichert die Reichen zu Ungunsten der Armen. Bei der Umverteilung von unten nach oben spielen nicht nur technologischer Wandel und gesellschaftliche Veränderungen eine Rolle, sondern auch die Politik. Um die Macht des oberen 1% zu reduzieren und eine gerechtere Gesellschaft zu ermöglichen, braucht es weitreichende politische Reformen.